Ich lese aus Lukas 10, die Verse 23 bis 37. Dann wandte sich Jesus wieder zu den Jüngern, nahm sie beiseite und sagte: Glücklich zu preisen sind die, die das sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige hätten gern gesehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Sie hätten gern gehört, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Nächster? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, bezahle ich es dir, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Nächster gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Herzlich willkommen in der Erlebt-Gemeinde. Herzlich willkommen zur Sommerpredigtreihe zu den Gleichnissen Jesu. Herzlich willkommen zu 30 Minuten mit einem Text, der Weltgeschichte geschrieben hat. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter oder, wie ich es nenne, vom selbstlosen Samariter. Ich möchte gern kurz beten und dann steigen wir in diesen Text ein. Vater, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort überfordert uns. Es ist unglaublich tief und ich bitte dich, dass du heute Morgen durch deinen Geist an unseren Herzen wirkst, um uns das zu sagen, was du uns sagen möchtest. Amen. Jesus jubelt. Ein Schritt zurück, unsere 3 Punkte. Ich möchte gerne 3 Punkte mit euch anschauen, über die ich jubel. Fokus, Gottes Gesetz zum Lieben aufgefordert. Fokus, unser Nächster, zur Barmherzigkeit berufen. Und Fokus, Jesus. Jesus, unser Nächster, der uns zur Barmherzigkeit befreit. Diese drei Punkte schauen wir uns an, obwohl man wahrscheinlich noch viel mehr zu diesem Text sagen könnte. Jesus jubelt. Jesus feiert. Er jubelt über eine unscheinbare Gruppe von Männern. Die haben keine besondere Ausbildung, die sehen nicht besonders gut aus. Es sind einfach seine Jünger. Aber diese Jünger erleben aus nächster Nähe, wie Gottes Königsherrschaft in dieser Welt anbricht. Sie sind live dabei in erster Reihe. Und es passiert nicht in einer großen Revolution, die alles auf den Kopf stellt, sondern es passiert in kleinen Dörfern, in unscheinbaren Begegnungen, hier und dort. Überall, wo seine Jünger hinkommen und in seinem Namen handeln und in seinem Namen reden. Da wächst das Reich Gottes. Und deswegen sagt er, glücklich zu preisen sind die, die das sehen, was ihr seht. Generationen von Menschen haben sich nach dem gesehnt, was ihr erlebt. Und diese Euphorie ruft einen Skeptiker auf den Plan. Dieser Gesetzeslehrer oder dieser Rabbi ist skeptisch. Die Frage wäre, was ist deine Skepsis? Was macht dich misstrauisch in Bezug auf Jesus? Wäre spannend, das zu hören. Wir haben Zeit nach dem Gottesdienst, du kannst gerne vorkommen, wir können darüber reden. Jetzt nehmen wir mit dem Rabbi vorlieb. Dieser Rabbi zweifelt daran, dass Jesus es mit den Geboten Gottes wirklich ernst nimmt. Dafür ist Jesus viel zu gut drauf. Dieser Jubel, dieser Überschwang, den kann er nicht verstehen. Wenn jemand Gottes Gebote hält, dann kann der nicht so jubeln. Und deswegen macht er seiner Skepsis Luft und fasst sie in Worte. Er testet ihn, er stellt ihn auf die Probe und zwar mit der Frage aller Fragen. Mit der Kernfrage jeder Religion. Wie werde ich gerettet? Wie bekomme ich mein Seelenheil? Oder wie er das fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Der Rabbi weiß, alles hier auf der Erde vergeht. Am Schluss bleiben nur zwei Dinge, meine unsterbliche Seele und der unsterbliche Gott. Nach uns ist Ewigkeit. Und dann ist die Frage, ob ich diese Ewigkeit mit Gott verbringe als sein Feind oder als sein Freund. Letzteres ist dem Rabbi natürlich das Liebere. Wie würdest du antworten auf diese Frage? Jesus ist Jude und darum macht er was typisch Jüdisches. Ein Jude stellt eine Gegenfrage. Er fragt, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Und damit erwischt er den Rabbi auf dem rechten Fuß. Das ist sein Fachgebiet. Er wusste als guter Lehrer, wie man auf diese Frage gut antwortet. Nicht mit einem langen Vortrag, sondern mit einer glasklaren Zusammenfassung. Und die holt er direkt aus Gottes Wort, aus dem Alten Testament. Er zitiert und sagt, das Gebot sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt lieben. Kompromisslos. Und genauso kompromisslos deinen Nächsten. Deinen Nächsten wie dich selbst. Offenbar die einzig richtige Antwort. Genau das fordert Gottes Gesetz vom Menschen. Nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen fügt Jesus dem überhaupt nichts hinzu, sondern sagt einfach nur, tu das und du wirst leben. Ganz einfach. Wenn du, lieber Rabbi, diese Gebote einhältst, dann wirst du die Ewigkeit unter Gottes Königsherrschaft verbringen. Du bist ein Mensch, bei dem Liebe und Gerechtigkeit aus allen Poren trieft. Du bist aus Gottes Holz geschnitzt. Und deswegen hast du das Recht und hast es verdient, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Geh und tu's. Alles geklärt, oder? Die Sache war ein bisschen zu klar, denn der Rabbi kommt an der Stelle ins Schwitzen. Dieser Rabbi ist kein schlechter Mensch. Er kennt sich und er weiß, dass er diesem Anspruch nicht genügen kann. Er weiß sofort, er ist zum Lieben aufgefordert, aber er scheitert an diesem Gebot. Er scheitert an Gottes Gesetz. Und es möchte nicht auf sich sitzen lassen. Und deswegen zückt er sein Ass. Eine weitere Gegenfrage. Wer ist denn mein Nächster? Wir verstehen, er will dieses Gebot irgendwie handlich machen. Er sucht eine Ausstiegsklausel. Es kann ja nicht sein, dass ich alle lieben muss. Ich brauche irgendwie eine Vorauswahl, ich brauche eine Kategorie, damit ich dieses Gebot halbwegs unter die Füße bekomme. Und dann erzählt Jesus diese bekannte Geschichte, die den Fokus legt auf unseren Nächsten wie keine sonst. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und unsere Not ist, dass wir diese Geschichte so schwer verstehen, weil wir nicht verstehen können, wie groß der Ekel ist, den ein Jude gegenüber einem Samariter empfindet. Die Samariter waren ein Mischvolk. Assyrische Einflüsse, man wusste es auch nicht so ganz genau. Ihre Religion war alles andere als lupenrein. Sie haben Gott auf dem falschen Berg angebetet, auf dem Berg Gerizim, und Gott hat ganz klar gesagt, Jerusalem ist der Ort, wo ihr mich anbeten sollt. Es steht fest, für einen Juden ist ein Samariter ein Mensch vierter Klasse. Von denen ist nicht viel zu erwarten in Bezug auf Gesetzestreue. Von einem Priester und einem Leviten schon. Das sind Menschen erster Klasse. A+ gerated. Es sind religiöse Menschen, die sind unglaublich gebildet. Die sind unglaublich schlau. Die haben einen unglaublich angesehenen Beruf. Sie dienen dem lebendigen Gott im Tempel. Es sind Gottesmänner. Sie kennen das Gesetz besser als der Samariter. Und doch tun sie das Unglaubliche. Sie sehen einen Mann, der auf der Straße liegt. Die Fliegen sitzen schon auf ihm und auf seiner Blutlache. Und sie machen einen Bogen um diesen Mann und gehen einfach weiter. Gott sei Dank, es kommt noch jemand auf diesem Weg daher, dieser Samariter. Er kommt näher und steigt ab. Und er kommt noch näher. Und er geht mit seinem Ohr ganz nah an ihn heran, um sein Röcheln zu verstehen. Und dann legt er ihm die Hand auf die Schulter und spricht ihm ein paar beruhigende Worte zu. Und er geht zurück zu seinem Esel und er holt Öl und Wein und verbindet ihm die Wunden. Er hebt ihn hoch auf seinen Esel und stützt ihn so lang, bis sie an diese Herberge ankommen. Und dann mietet er ein Zimmer und er setzt sich die ganze Nacht an sein Bett und pflegt ihn. Und als er am nächsten Morgen weiter muss, sagt er, kümmere dich bitte, dass jemand in seiner Nähe bleibt, koste es, was es wolle. Was für eine herzzerreißende Geschichte. Und was für eine merkwürdige Geschichte. Die Frage war doch eine ganz andere. Wer ist mein Nächster? Wer von den vielen? Wer von den vielen soll ich lieben? Das war doch die Frage. Aber wenn wir uns diese Geschichte genauer anschauen, dann ist es doch gar nicht die Frage. Jesus hat irgendwie das Thema verfehlt. Diese drei Männer haben ja nur eine einzige Begegnung. Es gab ja auf diesem Weg nur einen Verwundeten. Da war doch überhaupt nicht die Frage, wer ist mein Nächster? Es war die Frage, helfe ich ihm oder helfe ich ihm nicht? Und offenbar will Jesus genau auf diesen Punkt heraus. Denn er dreht die Frage um. Menge übersetzt, wer von diesen dreien hat nun deiner Ansicht nach dem unter die Räuber gefallenen oder hat sich dem unter die Räuber gefallenen als Nächster erwiesen? Wer hat sich dem als Nächster erwiesen? Und damit macht Jesus klar, die Frage, wer dein Nächster ist, das ist nicht die entscheidende Frage. Denn wer dein Nächster ist, das entscheidest oft überhaupt nicht du, sondern das kommt durch den natürlichen Gang der Dinge. Du wirst Menschen nahe kommen in deinem Leben und es wird klar sein, das ist mein Nächster. Mit diesem Menschen habe ich jetzt eine Begegnung und ich kann nicht mehr einfach um ihn rumgehen. Es gibt kein Raster, es gibt keine Vorauswahl. Es kann dich treffen, lieber Rabbi, unvermittelt, genauso wie die drei Reisenden. Keiner hat es geplant oder gar gewollt und doch stehen sie alle drei vor der gleichen Entscheidung. Helfe ich oder helfe ich nicht? Man könnte auch fragen, bin ich mir selber der Nächste oder bin ich dem anderen der Nächste? Der Priester und der Levit sehen ihre Sicherheit, ihren Geldbeutel, ihren Terminkalender und ihre Bandscheiben. Und sie treffen eine Entscheidung. Sie bleiben sich selber treu. Sie sind gebildet, sie sind religiös. Sie wissen alles über Gott, was es zu wissen gibt. Und doch sind sie vollkommen selbstbezogen. Sie bleiben sich treu, sie sind barmherzig mit sich selber und mit keinem anderen. Und das ist der Stoff, aus dem die Hölle gemacht ist. Die Hölle ist der Ort, in dem es nur um eine einzige Sache geht, und zwar um mich. Um mich, um mich, um mich. Der Satan dreht sich von morgens bis abends nur um sich selber. Seine Selbstliebe ist seine Leidenschaft. Und es ist auch der Virus, der in unserer Gesellschaft steckt. Die Selbstsucht. Familien, Unternehmen, ganze Gesellschaften gehen an diesem Virus zugrunde. Wir müssen nur mit offenen Augen durchs Leben gehen. Wie anders ist dieser Samariter? Er trifft keine Vorauswahl. Er hat Mitleid. Und er gibt sich selbstlos hin für den, der ihn braucht. Er ist barmherzig. Er hat den anderen im Blick. Und das wiederum, ihr Lieben, ist der Stoff, aus dem der Himmel gemacht ist. So schmeckt das ewige Leben. Das ewige Leben schmeckt nach Barmherzigkeit. Das ist Gottes Wesen. So ist Gott. Durch den Prophet Hesekiel redet Gott zu seinem Volk im Alten Testament und er vergleicht sie mit einem Kind, das ausgesetzt wurde. Und er sagt, du wurdest aufs Feld geworfen. So verachtet war dein Leben, als du geboren wurdest. Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben und heranwachsen, wie ein Gewächs auf dem Felde mache ich dich. Und du wuchsest heran und du wurdest groß und schön. So ist Gott. Und deswegen endet Jesus mit einer glasklaren Aufforderung. Geh hin und mach es ebenso. Die Frage ist nicht, wer ist dein Nächster, sondern erweist du dich deinem Nächsten als Nächster. Und wahrscheinlich werden einige von euch zustimmen und sagen, Amen. Das ist genau das, was ich will. Aus diesem Stoff soll auch mein Leben gemacht sein. Wir sind Gottes Kinder. Das soll in meinem Leben Realität sein. Und ich bin überzeugt, ihr Lieben, dieser Impuls ist nicht einfach nur eure Nettigkeit, sondern es ist das Wirken des Heiligen Geistes in eurem Leben. Ich gehe davon aus, dass sehr viele von euch in der vergangenen Woche, ohne das wahrzunehmen, genau so gehandelt haben. Ihr seid eurem Nächsten ein Nächster geworden. Und ihr habt ein Zeichen dadurch gesetzt, dass Gott angefangen hat, euer Leben zu verändern. Dass das Königreich Gottes in eurem Leben nicht vollendet ist, aber dass es angefangen hat. Es wird spürbar, es wird schmeckbar. Es ist ein Zeichen, dass Gott unter uns aktiv ist. Und darüber dürfen wir uns freuen. Aber vielleicht mischen sich bei dem einen oder anderen auch Zweifel in diese Zustimmung. Und ihr fragt euch, wie soll ich das schaffen? Geh hin und handle ebenso. Wie mache ich das? Wir erinnern uns, dieser Rabbi war kein schlechter Mensch, aber er war mit diesem Gebot hoffnungslos überfordert. Und so überfordert sind auch wir. Und ich würde sagen, auf zweierlei Arten. Erstens ganz praktisch und zweitens ganz persönlich. Wir fangen an mit dem Praktischen. Praktisch müssen wir zugeben, wir sind überfordert mit der Not in dieser Welt. Wenn wir nach Hause gehen und dann hier rechts abbiegen, durch den Tunnel am Bahnhof vorbei, durch die Stadt und dann nach Haus, da wird uns nicht einer am Wegesrand begegnen, sondern 10. Einer, der schon morgens um 8 mit der Bierflasche da sitzt, wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, 2. Ihr wisst, von was ich rede. Die Not in dieser Welt ist so massiv und sie ist so vielschichtig und so tief, dass es uns überfordert. Wir beneiden vielleicht den Samariter, der hatte nur einen und der hatte glasklar diesen Auftrag. Bei uns ist es so viel schlimmer. Selbst wenn wir all unser Geld und all unsere Kraft und all unsere Zeit einsetzen würden, es bleibt ein Tropfen auf den heißen Stein. War die Frage von dem Rabbi wirklich so abwegig? Wer ist mein Nächster? Wer von den vielen? Können wir irgendwie unsere Berufung leben, ohne daran kaputt zu gehen? Ich glaube ja. Und ich glaube, dass die Antwort in diesem Gleichnis steckt. Jesus hat nicht die falsche Geschichte erzählt, sondern er hat mit diesem Gleichnis, glaube ich, auch die Frage von dem Rabbi beantwortet. Wer ist mein Nächster? Der Nächste ist der, der mir so nahe ist, dass ich keinen Bogen um ihn herum machen kann. Beziehungsweise ein Nächster, der mir so nahe ist, dass wenn ich ihm ausweichen will, dann muss ich ganz bewusst um ihn rumgehen. Ich muss ihn bewusst ignorieren. Und wenn wir mit offenen Augen und offenen Herzen durch den Alltag gehen, dann spüren wir diese Momente. Mit dem Kollegen stehst du unter deinem Auto, der Rost tropft euch auf die Haare, ihr repariert irgendwas. Und auf einmal redet er von seiner Frau und dass es nicht mehr passt. Und dass sie sich eigentlich am liebsten scheiden lassen würden. Und du hast diesen Mann immer für seine Ehe bewundert. Jetzt kannst du nicht mehr ausweichen. Jetzt steckst du drin. Es ist nur ein Nächster, einer von vielen deinen Kollegen. Aber in dem Moment ist es dein Nächster. Ihr Lieben, so sind wir gestartet. Jesus freut sich übermäßig über ganz kleine Fortschritte. Über schemenhaftes Aufkeimen vom Reich Gottes in kleinen Dörfern, hier und da. Über punktuelle Siege im näheren Umfeld. Und ich glaube, dass das für uns eine Ermutigung sein darf und eine Ermahnung. Manchmal, glaube ich, wollen wir die ganze Welt retten, während unser unmittelbares Umfeld uns am dringendsten braucht. Ich glaube, wenn wir uns unserem Nächsten als Nächster erweisen wollen, dann dürfen wir nicht mit dem Fernglas die ganze Zeit unterwegs sein. Wir dürfen nicht nur das große Ganze sehen, sondern das Nahe. Es beginnt beim Ehepartner, bei den Kindern, bei den Eltern, beim Opa und bei der Oma. Gott liebt Gott liebt deine Familie. Gott liebt deine Familie. Liebst du sie auch? Gott liebt deine Kleingruppe. Auf die hat er ein besonderes Augenmerk. Du auch? Und Gott liebt auch deine merkwürdig verschrobene Nachbarschaft, der immer dann grillen muss, wenn es dir stinkt. Bist du ihm ein Nachbar? Ich glaube, es kann uns helfen, dieser Fokus auf das nähere Umfeld. Es kann uns eine praktische Hilfe sein, wirklich unsere Berufung zu leben, ohne an ihr kaputt zu gehen. Aber wir hatten noch eine zweite Überforderung. Und zwar, das ist die persönliche. Können wir das wirklich schaffen? Können wir wirklich hingehen, einfach so und ebenso handeln? Können wir von Herzen und mit dieser gnadenlosen Konsequenz unserem Nächsten ein Nächster sein? Sind wir ehrlich, wir scheitern an diesem Anspruch. Ich scheitere an diesem Anspruch. Und nicht nur, weil es zu viel ist, sondern auch, weil sich mein Herz lieber um mich dreht als um andere. Und deswegen brauchen wir diesen letzten Fokus, den Fokus Jesus, der uns zu Barmherzigkeit befreit. Die Geschichte vom selbstlosen Samariter ist auch ein Bild dafür, für das, was Jesus für uns getan hat. Jeder Mensch auf dieser Welt, egal ob jung oder alt, egal ob arm oder reich, egal ob er es im Leben geschafft hat oder ob er im Leben gescheitert ist, ist einer, der unter die Räuber gefallen ist. Verprügelt und zugerichtet von seinen eigenen selbstsüchtigen Wünschen und von den selbstsüchtigen Wünschen anderer. Das sind die zwei Mühlsteine, durch die unsere Welt gemahlen wird. Unsere Selbstzentriertheit ruiniert uns. Sie trennt uns voneinander und vor allem von Gott. Und viele und sicher auch ihr, fragt euch, wir fragen uns, was ist denn los mit dieser Welt in den letzten Wochen? Was ist denn passiert? Es hört nicht mehr auf. Und wir müssen bekennen, wir sind los. Das Selbst ist los. Das Ich oder auch das Wir. Diese Welt ist voller Ideologien, die das Selbst derart zum Glühen bringt, dass es anfängt, andere zu verletzen, hinzurichten, zu ermorden, zu vergewaltigen und was wir auch immer sehen, abends um 8 Uhr. Der Mensch ist auf sich selber fokussiert und deswegen wird er dem Nächsten nicht zum Nächsten, sondern zum Wolf. Und wir müssen eingestehen, wir sind alle Opfer. Wir sind Opfer. Und wir sind gleichzeitig Täter. Wir stecken in einem Teufelskreis. Und irgendjemand muss von außen kommen und muss diesem Teufelskreis in die Speichen greifen. Jemand muss kommen, um uns wirklich von unserer Selbstsucht zu befreien und uns zu befreien zur Barmherzigkeit. Und wir glauben mit vielen anderen Christen auf der Welt, dass Jesus von Nazareth genau zu diesem Zweck gekommen ist. Er war Gott selber. Und er ruft aus, tut Buße. Die Königsherrschaft Gottes ist zum Greifen nah. Es heißt konkret, lass dich nicht länger von dir selbst beherrschen. Es gibt eine bessere Herrschaft. Es gibt die Königsherrschaft Gottes. Sie ist wirklich zum Greifen nah. Was sie im Weg steht, ist unsere Selbstbezogenheit. Und jetzt ist die spannende Frage, wie verleiht Jesus unserer Selbstbezogenheit den Todesstoß? Wie geht es vor sich? Es gibt eine Sache, die hasst Selbstbezogenheit. Selbstbezogenheit hat kein Problem mit Geboten, mit Gesetzen, mit Vorwürfen oder mit irgendwas in der Art. Auch nicht mit Seelenmassage. Selbstbezogenheit hat eine Achillesferse. Und das ist, sie ist absolut allergisch auf Barmherzigkeit. Barmherzigkeit versetzt Selbstbezogenheit, den Todesstoß. Das, was kein Gesetz kann, schafft die Gnade. Jesus sieht uns in unserer ich-bezogenen Verlorenheit und er geht nicht an uns vorbei. Er macht keinen Bogen um uns. Er kommt uns nahe. Mehr noch, er kommt uns am nächsten. Er wird unser Nächster. Er identifiziert sich mit uns. Er, der den Himmel verdient hat, nimmt unseren Höllenplatz ein. Der Selbstlose stirbt für die Selbstbezogenen. Er nimmt alle Schuld und alles Versagen auf sich und ebnet den Weg in die Königsherrschaft Gottes. Wir werden seine Kinder, so abartig das klingt. Wir werden Gottes Kinder. Und damit nicht genug, er überwindet den Tod und beweist damit das, was ich sage. Leute, das ist keine Illusion. Gottes Reich ist keine Illusion. Ich lebe, ich bin und bleibe euer Nächster, egal was passiert. Und das ist unser Lebenselixier. Diese Nähe ist das, was wir brauchen. Unsere einzige Hoffnung in einer sterbenden und selbstbezogenen Welt. Ich bin überzeugt, wir können den anderen nur dann selbstlos lieben, wenn Jesus unser Nächster geworden ist. Und wenn es immer wieder neu wird, Woche für Woche, Tag für Tag. Ist Jesus dein Nächster? Vielleicht ist dieser Gedanke für dich neu und der muss sich erstmal setzen. Dafür nehmen wir uns eine gute Minute Zeit. Vielleicht auch, um konkret für jemanden zu beten, der dir jetzt in dieser Zeit wichtig geworden ist, der dein Gebet und der deine Nähe braucht. Und dann singen wir zusammen ein weiteres Lied, Mach mich zu deinem Diener. Amen.